Das ist immer so eine Sache, ne? Wenn zwischen Kindergeschichte und Predigt der Prediger einfach nach vorne geht und dann einen Kaltstart hinlegt. Aber passt auf, ihr Lieben, ich lege keinen Kaltstart hin. Ich erzähle euch mal, warum ich unseren freien Teil so sehr liebe. Ich weiß nicht, ob du freie Teile magst in Detmold Nord. Ich liebe die aus ganz verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe ist der, ich merke immer wieder, wir sind so unterschiedlich wie nur irgendwas. Und unsere Wochen sind so unterschiedlich wie nur irgendwas. Und jeder erlebt ganz unterschiedliche Dinge. Und so kommen wir dann Sonntagmorgen, 10 Uhr, in den Gottesdienst und sitzen nebeneinander. Jetzt weiß ich nicht, wie deine Woche war. Ich weiß auch nicht, ob du gerade sagst, mir geht's richtig gut, oder ob du sagst, mir geht's nicht so gut, Stephanus. Das weiß ich alles nicht. Aber wisst ihr, ich habe einen großen Wunsch, der hoffentlich auf uns alle zutrifft. Ich wünsche mir, dass du in deiner Reihe gerade sitzt, mit offenen Augen, mit einem schlagenden Herzen, was nicht nur noch irgendwie schlägt, sondern was mehr anfängt zu schlagen. Und dass du dich wie Bolle freust, würde ich zu unseren Jungs sagen, auf die nächsten 30 Minuten. Warum? Weil Gott zu dir reden will heute Morgen. Und zwar egal, wo du gerade bist und egal, was in deinem Leben gerade passiert. Aber Leute, das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Und ich wünsche, und das war mein Gebet heute Morgen, dass wir alle wirklich herkommen und sagen, Jesus, ich erwarte, dass du mich veränderst durch dein Wort. Ich erwarte, dass du mich neu belebst durch dein Wort. Und ich freue mich wirklich darauf, nicht auf den Prediger, nicht auf die Predigt, aber auf dein Wort, Jesus. Und zwar wie Bolle. Und das wünsche ich mir, dass wir tatsächlich so heute Morgen die Bibel aufschlagen. Weil ihr seht schon, es geht mal wieder, übrigens zum letzten Mal, um das Buch Hiob. Weil das Buch Hiob auf eine ganz bemerkenswerte Art und Weise endet. Jetzt lasst mich sagen, wie es nicht endet, was aber viele Menschen glauben, wie es endet. Es endet nicht wie in Hollywood. Es endet nicht mit einem typischen Happy End, wo alles gut ist, wo es keine Probleme mehr gibt, wo alle Dinge geklärt sind und wo irgend so ein Klischee bedient wird. Man denkt das häufig, aber überlegt mal, und wir lesen gleich den Text, am Ende des Buches Hiob steht Hiob da und hat keine einzige seiner großen Fragen beantwortet bekommen. Er weiß immer noch nicht, warum er leidet. Er weiß immer noch nicht, warum er seinen ganzen Besitz verloren hat. Er weiß immer noch nicht, warum seine Kinder gestorben sind. Das ist immer noch Realität seines Lebens. Und wenn du dich in Hiob hineinversetzt, wisst ihr, woran er jeden Morgen vorbeigehen musste? Er musste jeden Morgen am Grab seiner 10 toten Kinder vorbeigehen. Gott hat die 10 Kinder nicht wieder auferweckt. Gott hat nicht gesagt, es ist alles wieder Happy End und sie lebten glücklich, wie auch immer. Sondern morgen für morgen, Tag für Tag geht Hiob an den Gräbern seiner Kinder vorbei, ohne zu wissen, warum das eigentlich passiert ist. Und dann macht der letzte Vers des Buches, weckt er umso mehr Erstaunen vor. Guckt mal, der letzte Vers, ganz kurz, Hiob 42, Vers 17, steht Folgendes. Und Hiob starb, alt und der Tage satt. Und Hiob starb, alt und der Tage satt. Jetzt die Formulierung alt und der Tage satt ist eine typisch alttestamentliche Formulierung für ein langes, zufriedenes und erfülltes Leben. Also nicht nur er starb alt, sondern er starb zufrieden, alt und der Tage satt. Er starb erfüllt, obwohl all diese Dinge zu seiner Biografie gehören. Obwohl er nicht alle Fragen beantwortet bekommen hat und obwohl er immer noch am Grab seiner Kinder vorbeigehen musste. Und wisst ihr, ich lese das und frage mich, Hiob, wie machst du das? Hiob, ich will auch. Hiob, was ist das Geheimnis für ein zufriedenes Leben? Jetzt mache ich mal einen kurzen Shift, Leute. Wisst ihr, was ein Problem beim Predigen ist? Also es gibt ein paar Probleme beim Predigen, alle, die predigen, wissen das. Aber ich erzähle euch heute mal ein Problem. Ein Problem beim Predigen ist Folgendes. Da steht einer vorne, in dem Fall ich. Der hat 30 Minuten Zeit und er vermittelt Inhalt und versucht, den Text zu erklären und hofft, dass was passiert. Da sitzt eine große Gemeinde vor dem Prediger, jeder für sich. Die hören zu, manche hören auch nicht zu, aber ich gehe davon aus, ein Großteil hört zu. Man hört sich die Erklärung des Textes an, man geht nach Hause. Und das Problem ist, wo passiert die Neubelebung, die ich gerade erwähnt habe? Wo passiert die Verbindung zu unserem ganz praktischen Leben? Wo verändern diese 30 Minuten deine nächste Woche? Und ganz ehrlich, ich ringe oft damit, wie können wir denn das, was wir hier lesen und tun, wie kann das mehr sein, als ich erkläre euch den Text, weil ich Bibelschullehrer bin? Wie können wir das mehr ins Leben reinbringen? Deswegen mache ich heute mal ein bisschen was anders. Nicht alles anders, aber ein bisschen was anders. Vielleicht auch ein bisschen was Undeutsches, spielt aber keine Rolle. Wir fangen mal sachte an. Ich stelle dir eine Frage und gebe dir eine Minute Zeit, die für dich mal zu durchdenken. Ist eine ehrliche Frage, wo ich aber glaube, dass jeder was dazu sagen kann. Was raubt dir die Zufriedenheit in deinem Leben? Was raubt dir die Zufriedenheit in deinem Leben? Nimm dir mal eine Minute Zeit und sei dir selbst gegenüber mal ehrlich. Stephanos, was sind die Herausforderungen, was sind die Probleme, was sind die ungelösten Fragen, was sind die Dinge in meinem Leben, die mich nicht zufrieden sein lassen? Kommt Leute, 60 Sekunden, denkt mal darüber nach. Ich genieße das gerade, Leute. Wir sind in der Predigt und ich rede mal nicht. Jetzt lasst mich mal zu dem undeutschen Teil kommen. Wisst ihr, wir sitzen als Gemeinde zusammen und ich gucke nach vorne bei einer Predigt und vielleicht bin ich aufmerksam, vielleicht nicht, aber das hat nichts mit meinem Nachbarn rechts oder links zu tun. Und undeutsch ist Folgendes. Diese Frage mal meinem Nachbarn ehrlich zu beantworten. Warum ist das aber zutiefst christlich, ihr Lieben? Lasst mich euch heute Morgen mal herausfordern. Wir sind doch nicht in erster Linie Deutsche oder Russlanddeutsche oder irgendwas. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind eine Jesusfamilie. Wir sind Brüder und Schwestern. Und ich mache das jetzt tatsächlich mal. Das ist der Vorteil, wenn man Prediger ist, dass man mal sagen kann, was wir jetzt machen. Ich gebe euch noch mal 2 Minuten Zeit. Und in den 2 Minuten, wenn du die Freiheit hast, ich stelle dir das frei, aber wenn du die Freiheit hast, dann sag doch mal ganz ehrlich deinem Nachbarn, wie es in deinem Herz gerade aussieht. Dann sag doch mal ganz ehrlich, weißt du was, Stephanos, das fällt mir gerade wirklich schwer und das führt zu Unzufriedenheit in meinem Leben. Weil wir Brüder und Schwestern sind, ihr Lieben. Dreh dich zu deinem Nachbarn, maximal zu dritt, wenn das nicht hingeht. Auch als Ehepaare, mach das ruhig. Vielleicht wisst ihr das gerade gar nicht. Kommt, 2 Minuten Zeit, wenn du die Freiheit hast, offenbare dich mal. so eine Frage ist ja immer gefährlich zu stellen. Weil es gibt zwei verschiedene Arten, wie man das beantworten kann. Was raubt dir die Zufriedenheit in deinem Leben? Ich sage ein Wort meinem Nachbarn und unser Gespräch ist zu Ende. Oder das andere ist, man stellt diese Frage und mein Nachbar fängt an zu reden und nach 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten hört das immer noch nicht auf. Hängt davon ab, wie persönlichkeitsmäßig du gestrickt bist und in welchem Lebensmoment du gerade stehst und bist. Behaltet das mal im Hinterkopf, okay? Wir stellen uns jetzt die Frage, und da schlagen wir die Bibel auf, und ja, da werde ich auch wieder mal ein bisschen mehr reden. Wir stellen uns die Frage, was hat denn Hiob zur Ruhe und Zufriedenheit geführt? Aber behalte die Antwort deines Nachbarn und behalte die Antwort, die du dir selbst gegeben hast, mal im Hinterkopf bis zum Ende der Predigt. Weil wisst ihr, das ist spannend, wenn man das Buch Hiob sich anschaut. Und ihr wisst, diese Grafik, die habt ihr schon häufiger gesehen. Und das endet eben, das Buch Hiob, mit 10 Versen ganz am Ende wieder, die den Epilog, das Nachwort, darstellen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ich nochmal zurückklicke, das fängt am Anfang an und am Ende mit so einem narrativen Rahmen, der die eigentliche Geschichte erzählt. Und wenn man diesen Epilog liest, ihr Lieben, dann ist das höchst erstaunlich, was dort passiert. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt ruhig Kapitel 42 mal auf. Aber ab Vers 7 fängt das Nachwort tatsächlich an. Und da liest man die ersten 3 Verse, Vers 7 bis Vers 9, Erstaunliches darüber, was Gott mit den Freunden tut und was Gott mit Hiob tut. Lasst es mich mal lesen. Vers 7. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nicht Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naama hin und taten es, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an. Allein darüber könnte ich jetzt eine Stunde predigen. Ist ja hochspannend, ihr Lieben. Das fängt damit an, dass Gott zu den Freunden sagt: Ihr habt nicht Wahres über mich geredet. Das Wahre meint das Zuverlässige, das sicher Eintreffende, das, was wirklich so ist. Und Gott sagt zu den 3 Freunden: Leute, wenn ich euch reden höre, dann trifft das einfach nicht zu. Jetzt vielleicht erinnert ihr euch, die Freunde sagen ab und zu Dinge, die tatsächlich wahr sind, aber im Großen und Ganzen liegen die Freunde falsch. Habt ihr aber den Nachsatz gelesen? Ihr habt nicht Wahres über mich geredet, wie mein Knecht Hiob? Zweimal sagt Gott: Hiob im Gegensatz zu euch hat es begriffen. Hiob im Gegensatz zu euch hat Wahres über mich geredet. Vielleicht, wenn du die letzten 5 Sonntage, an denen ich über Hiob gepredigt habe, dabei warst, vielleicht fragst du dich, wie geht das denn? Stephanus, ich erinnere mich an Hiob 31. Hiob setzt Gott die Pistole auf die Brust und sagt: Du musst antworten. Ist das wirklich wahr gewesen? Jetzt, wenn Gott das hier sagt, dann müssen wir bedenken, dass Hiob zweimal nach den Reden Gottes tatsächlich Buße tut und sagt: Gott, ich habe aus einer Unwissenheit heraus geredet. Ich habe mich für viel zu wichtig genommen und Gott, ich habe einmal geredet, ich werde es nicht wieder tun. Also Hiob hat Buße getan über seine Reden und sagt dann: Okay, ich werde es nicht nochmal tun. Und dann sagt Gott: Okay, Hiob hat richtig gehandelt. Wir sollten auch nicht vergessen, in Bezug auf die große Frage des Buches, das Wesen Gottes, da lag Hiob richtig. Jetzt lasst mich aber mal noch auf einen spannenden Punkt hinweisen. Ist euch aufgefallen, was Gott von den 3 Freunden fordert? Sie sollen zu Hiob gehen. Warum? Weil Hiob ein Opfer bringen soll. Warum? Weil Gott nur das Opfer von Hiob annehmen wird. Jetzt stell dir mal vor, du wärst einer der 3 Freunde. Du hast dein ganzes theologisches Waffenarsenal abgeschossen in den ganzen langen Reden. Und am Ende sagt Gott: Weißt du was, Stephanus? Gehe zu dem, dem du gerade überzeugen wolltest, dass er gesündigt hat. Weil ich werde nur ihn annehmen und er soll für dich ein Opfer bringen. Lass mich mal noch gedanklich einen Schritt weiter gehen. Stell dir vor, du wärst Hiob. Stell dir vor, deine Freunde hätten dir all das an den Kopf geworfen, was die ganzen Kapitel uns echt genervt hat. Stell dir vor, deine Freunde hätten gesagt, Hiob, du bist schuldig, weil du hast gesündigt und deswegen straft dich Gott. Wenn Gott zu dir käme, und jetzt stellt euch das ganz plastisch mal uns als Detmold Nord vor, wenn Gott zu dir käme und sagen würde, opfere für deine Feinde, Hiob, weil ich werde nur auf dich hören, würdest du es machen? Nachdem deine Freunde oder Feinde oder wie auch immer, nachdem sie dir das Leben so schwer wie nur irgendwas gemacht haben? Bemerkenswert aus beiden Richtungen, von den Freunden und auch von Hiob. Also die Verurteilung der Freunde, die Aussage, dass Hiob richtig gehandelt hat, ist Vers 7 bis Vers 9. Aber dann lasst mich mal weiterlesen, Vers 10 bis Vers 15, wo Gott jetzt auf einmal Hiob wiederherstellt. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Spannend. Wann wendet Gott das Geschick Hiobs? Als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Da kamen zu ihm all seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm jeder eine Kesita, ist eine Geldeinheit, und jeder einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespanne Rinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und er gab der ersten den Namen Jemima und der zweiten den Namen Ketzia und der dritten den Namen Keren Hapuch. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Was hier spannend ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, Hiob wird wiederhergestellt. Er bekommt doppelt so viel Besitz wie am Anfang. Er bekommt genauso viele Kinder wie am Anfang, genauso viele Söhne, genauso viele Töchter. Auch wenn seine 10 ersten Kinder weiterhin tot bleiben. Aber Gott stellt Hiob wieder her und vielleicht fällt euch das auf, Vers 10 und Vers 11. Es wird erneut betont, dass Gott souverän ist. Vers 11, er hat Hiob mit dem Unglück über ihn gebracht. Und Vers 10, der Herr wendete das Geschick. Und was hier wichtig ist, das ist jetzt nicht eine Belohnung für Hiob, sondern wie aus dem Nichts, weil Gott gnädig ist und weil Gott gehorsam segnen will, wie aus dem Nichts entscheidet sich Gott dazu, ich werde Hiob wieder segnen. Ich werde ihn wiederherstellen. Und trotzdem ist das eben nicht immer so. Als ich das las, musste ich an Hebräer 11 denken und ich bin mir nicht sicher, ob wir das immer so vor Augen haben, ihr Lieben. Und das passt gut zu dem, wie wir den freien Teil manchmal wahrnehmen, wie unterschiedlich unsere Lebenssituationen gerade sind. Lasst mich mal 5 Verse aus Hebräer 11 lesen. Ihr wisst, es geht um die Glaubenshelden in Anführungszeichen. Ab Vers 32 stellt der Verfasser 2 Gruppen von Christen gegenüber. Und was soll ich auch sagen, schreibt er dort, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber. Also die erste Gruppe, ich lese gleich weiter, ist, durch den Glauben haben Menschen erlebt, wie Gott unglaubliche Wunder in ihrem Leben tut, bis hin zur Totenauferweckung. Und das ist tatsächlich unser Gott, der manchmal so wirkt. Aber jetzt lasst mich weiterlesen und es geht immer noch um diese Glaubenshelden. Es geht immer noch um die gleichen Leute. Vers 35 in der Mitte. Andere aber wurden gefoltert, dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Und ihr merkt, beides ist im Volk Gottes vorhanden. Manchmal weckt Gott Tod auf, und manchmal sterben Leute für Jesus. Manchmal beendet Gott Krankheit und manchmal lässt er sie bis ans Lebensende. Und deswegen ist die Frage, was raubt dir die Zufriedenheit in deinem Leben, keine unchristliche Frage, ihr Lieben. Weil jeder von uns mindestens phasenweise Dinge im Leben hat, wo man sagt, das macht mich fertig. Und ich gehöre zu der zweiten Gruppe, gegeißelt, verachtet, verhöhnt, gesteinigt, zersägt, geplagt. Wenn wir das Leben von Hiob anschauen, dann bin ich mir nicht sicher, in welche Gruppe wir ihn einteilen. Weil er beides hatte. Was klar ist bei Hiob, ist eben genau der Vers, den ich ganz am Anfang gelesen habe. Dass die Geschichte von Hiob endet mit der bemerkenswerten Aussage, und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder vier Generationen. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Und die Frage, die ich habe, ist, wie hat Hiob das geschafft? Was ist das Geheimnis, in Anführungszeichen, für dieses zufriedene Leben, trotz all dieser offenen Fragen, die er nicht beantworten kann? Und was wir da tun müssen und ich mit euch jetzt in aller Kürze tun möchte, ist Folgendes. Wir sollten noch mal kurz über die Gottesreden nachdenken. Denn die Gottesreden bewirken bei Hiob eine Sache. Sie führen ihn dazu, dass er genügsam wird. Genügsam meint nicht, dass alles rosarot und gut und schön ist, sondern genügsam meint, dass ich zufrieden bin, trotz der schwierigen Dinge. Und ich habe mich gefragt, was führt denn im Buch Hiob dazu, dass Hiob dort ankommt? Und wenn wir über die Gottesreden nachdenken, und ich hoffe, dass viele von euch beim letzten Mal, wo wir durch diese Kapitel gegangen sind, dabei waren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, den Flug durch die Schöpfung, das Überwältigtwerden von der Weisheit Gottes. Wenn wir das nochmal irgendwie ein bisschen reflektieren, dann lasst mich mal auf ein paar Dinge hinweisen, die Gottesreden tun. Wenn ich Hiob wäre, und mir geht es so, wenn ich den Text predige, vielleicht ging es dir so, wenn du den Text liest, Hiob raubt es den Atem. Die ersten Kapitel, Hiob raubt es den Atem, weil ein Schicksalsschlag nach dem anderen kommt. Jetzt kommt eine Frage nach der anderen und Hiob steht da und ich stell mir das wirklich so vor, mit offenem Mund, weil man sagt, Gott, es ist unglaublich, wer du bist und wie du bist. Das zweite, was passiert, der Fokus von Hiob geht weg vom Menschen hin zu Gott. Erinnert ihr euch an die Fragen? Wer hat das Meer begrenzt? Wer hat die Welt an seinen Platz gestellt? Wer kümmert sich um den Wildesel? Wer hat den japanischen Pufferfisch so gemacht und all diese Dinge? Und jede Frage endet immer so, weg von Hiob hin zu Gott. Der Fokus, der wechselt. Und der Fokus bei jeder dieser 70 Fragen geht immer darauf, okay Gott, du bist es. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, bestimmt. Aber wir Theologen sprechen oft davon, die Welt ist theozentrisch. Es ist nur einer im Mittelpunkt der Welt und das ist eben Gott und nicht egozentrisch, auch wenn ich das in meinem Leben oft so lebe. Nein, Stephanus, du stehst nicht im Mittelpunkt, sondern es ist Gott. Und jede Frage führt genau dazu. Der Fokus geht weg vom Menschen hin zu Gott. Das Dritte, was passiert, ist Folgendes. Hiob wird von Gottes Allmacht und seiner Weisheit überwältigt. Ich liebe diese Kapitel 38 bis 42, weil ich wie ein kleines Kind dastehe und denke, Gott, du bist unglaublich mächtig und du bist unglaublich weise, weil ich nicht eines dieser Dinge beantworten kann. Ich weiß nicht, wie die Kernstrahlung in die Blitzkanäle kommt. Ich weiß nicht, wie der schwere Regen am Himmel fällt. Ich weiß alle diese Dinge nicht, Gott. Ich staune einfach nur über die Art und Weise, wie du mit der Welt umgehst. Obwohl ich ganz viele Dinge nicht verstehe. Obwohl ich ganz viele Dinge auch meine, da gehen Dinge chaotisch, da passen Dinge nicht mehr zusammen. Aber Gott, es ist erstaunlich, wie allmächtig und weise du bist. Obwohl ich viele offene Fragen habe. Das Zweite, was aber dazu kommt, Hiob ist nicht nur von der Allmacht Gottes überwältigt, er ist vor allem auch von der Fürsorge Gottes überwältigt. Erinnert ihr euch? Gott sorgt sich um jeden Teil der Schöpfung. Gott sorgt sich um jedes kleine Lebewesen auf dieser Erde. Und Hiob raubt es den Atem, weil er denkt, Ich würde mich nie um ein Seepferdchen kümmern, wie es als langsamster Jäger der Welt Beute bekommt. Du machst es, Gott. Ich würde mich nie um die Straußenhenne kümmern, die so dumm ist und wahrscheinlich bist du verantwortlich, Gott, dafür, die so dumm ist und ihre Eier einfach in den Sand legt. Du tust es aber. Lass mich mal ein Zitat lesen, was ich in einem Kommentar gefunden habe, was sehr, sehr treffend ist. Dass Gott tun kann, was er will, wusste Hiob schon vor der Begegnung mit Gott. Die Reden Gottes zeigen aber, dass Gott nicht einfach tut, was er will, sondern dass er dafür sorgt, dass Pflanzen, Menschen und Tiere, einschließlich der Ungeheuer wie Behemoth und Leviathan, Raum und Zeit zur Entfaltung haben. Auch zur Entfaltung ihrer Wildheit und schrecklichen Schönheit. Gott sorgt dafür, dass seine Schöpfung sich entfalten kann. Und zwar auch Dinge, die für uns Menschen wild, chaotisch und nicht nachvollziehbar erscheinen. Aber Gott sorgt für jeden Teil. Und hier wird von Gottes Macht, Stärke und Fähigkeit überwältigt, die selbst das schöpfungsfeindliche Böse souverän kontrolliert. Wenn ich gerade gesagt habe, Leute, ich wünsche mir, dass wir so in eine Predigt gehen, mit offenem Mund, mit offenen Augen, mit der Erwartung, Gott, ich will von dir verändert werden und ich will dich sehen, dann bin ich überzeugt davon, Hiob stand nach den Gottesreden da, mit offenem Mund und offenen Augen. Nicht, weil die Fragen beantwortet wurden, sondern weil er mehr erkannt hat, welcher Gott das ist, dem er eigentlich folgt. Und wisst ihr, wenn wir die Frage stellen, sind diese Gottesreden überhaupt eine Antwort? Das ist ja, man könnte das auch negativ sehen. Also Hiob ringt um Antworten und Gott windet sich raus, indem er einfach Gegenfragen stellt. Ist ja eine gute Kommunikationsstrategie, wenn du keine Antwort hast, stell eine Gegenfrage. Man könnte das ja so verstehen. Aber Leute, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, fällt auf, Gott beantwortet beide Fragen. Erinnert ihr euch noch? Erste Predigt ist lange her. Zwei zentrale Fragen, Hiob und die Freunde, warum leidet der Gerechte? Die Frage von uns als Leser, Kapitel 1, Vers 9, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Also wie ist Gott, das Wesen Gottes und wie ist wahre Frömmigkeit? Aber jetzt lasst uns das mal kurz nacheinander machen. Wenn wir fragen, die Frage für Hiob und seine Freunde, warum leidet der Gerechte, wird das beantwortet? Dann müssen wir zunächst sagen, Hiob bekommt keine direkte Antwort auf seine Fragen. Das ist sehr erstaunlich. Gott erklärt die Ursache für Hiobs Schicksal nicht. Gott spricht Hiob auch nicht gerecht. Gott geht mit keiner einzigen Silbe auf Hiobs Klage ein, überhaupt nichts. Also direkt bekommt Hiob keine Antwort. Aber jetzt lasst mich mal drei Punkte oder vier Punkte nennen, die ein wichtiges Aber sind. Ich weiß nicht, ob ihr mal darüber nachgedacht habt, dass Gott überhaupt Hiob begegnet, ist schon ein Teil der Antwort. Wusstet ihr, dass es in deiner ganzen Bibel keine längere Rede zwischen Gott und einem Menschen gibt, als in Hiob 38 bis 42? Wir wissen von keiner anderen Rede, wo Gott so lange mit einem Menschen redet, wie dort. Und da wird schon deutlich, das ist Teil der Antwort. Gott kommt zu Hiob und Gott begegnet ihm. Das ist Ausdruck einer Beziehung, die intakt ist. Wenn wir die Frage stellen, die Frage nach dem Leid und Hiobs Schicksal, ihr Lieben, auch da bekommt Hiob nicht die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Gott kommt nicht und sagt, Hiob, ich erkläre dir jetzt mal, warum das passiert ist. Aber es passieren zwei Dinge, die, glaube ich, viel wichtiger sind. Weil Gott macht deutlich, Hiob, dein Schicksal findet im Kontext eines Universums statt, das von meiner Weisheit geprägt ist. Hiob, du bist kein Ausnahmefall, sondern du bist Teil dieses Lebens und alles im Leben ist von meiner Weisheit geprägt. Also auch dein Leben. Und zweitens macht Gott deutlich, Hiob, dein Schicksal findet auch im Kontext eines Universums statt, das von meiner Fürsorge geprägt ist. Hiob, auch dein Leben sehe ich mit fürsorglichen Vateraugen. Die Frage nach der Erklärung des Lebens beziehungsweise nach der Erklärung des Leides wird insofern beantwortet, als dass Gott deutlich macht, lieber Mensch, du wirst nie eine endgültige Antwort darauf finden. Du wirst nie vollkommen erklären können, warum dies oder jenes in deinem Leben passiert. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Dreieck. was ja Kapitel um Kapitel Diskussionsgegenstand war. Und jetzt könnte man fragen, oh, ich bin gespannt, wie Gott das Dreieck so macht, damit das Sinn macht. Bin gespannt, ob das ein Viereck wird oder eine Rundung wird oder wie auch immer. Und nach den Gottesreden macht Gott Folgendes. Er sagt, lieber Mensch, glaubst du ganz ehrlich, dass ein Dreieck mich erklären kann? Gott sprengt das ganze Ding und sagt, vergesst es. Keine Theorie und keine Theologie kann mich jemals vollkommen erklären. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Weil Gott zu groß ist, der Kosmos zu komplex ist und wir zu begrenzt sind. Also keine direkte Antwort, aber Hiob bekommt doch eine Antwort, die ihm deutlich macht, okay, Gottes Weisheit, seine Fürsorge und er hat eine Beziehung zu mir. Wenn wir die Frage aus der Perspektive des Lesers stellen, welche Antwort bekommen wir denn? Dann weiß ich nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich das Buch Hiob zu Ende gelesen habe, wenn ich im Hinterkopf habe, was behauptet der Satan? Der Satan sagt, lieber Gott, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der Mensch dir folgt, weil du Gott bist. Er will nur Segnungen. Und ich komme am Ende des Buches an und muss sagen, sorry Satan, ich liebe diesen Gott. Und Gott ist viel schöner, ist viel herrlicher, ist viel weiser, ist viel souveräner, ist viel liebender in dem ganzen Buch dargestellt, als ich das gedacht habe und als der Satan das behauptet hat. Wenn ich mir Gott sehe, wie er das Böse begrenzt, wie er die Welt in seinen Angeln hält, wenn ich sehe, wie er weise und gerecht dem Menschen, den Tieren, der Schöpfung gegenüber ist, dann sage ich mir, genau diesem Gott will ich dienen und diesem Gott will ich folgen. Und zwar nicht, weil ich etwas bekomme, sondern weil Gott Gott ist. Und die zweite Frage, die Frage nach dem Wesen von wahrer Frömmigkeit. Ihr Lieben, ich wünschte und ich bete, dass dein und mein Glaube ein Glaube an Gott ist und dann nicht an das, was er uns gibt. Weil Gott sich so darstellt und sagt, Stephanus, so bin ich. So herrlich, so weise, so schön und so barmherzig. Und Stephanus, ich lade dich ein, eine Frömmigkeit, einen Glauben zu leben, der sich auf mich fokussiert und nicht auf irgendetwas anderes. Wenn wir die Frage stellen, was passiert bei Hiob, dass er zufrieden wird, dann ist die Antwort, glaube ich, genau die. Ich habe das mal so formuliert. Wahrer Glaube zeichnet sich durch eine grundlegende Genügsamkeit und Zufriedenheit aus, die nicht in den Lebensumständen, sondern in Gott selbst begründet sind. Du und ich, wir werden nie zufrieden werden, wenn wir auf die Lebensumstände schauen. Jeder von uns hat Dinge, wo man sagen kann, das kann mich nicht zufrieden machen. Und Stephanus, wenn das in meinem Leben ist, wenn das zu meiner Biografie gehört, wenn ich das nicht mehr rückgängig machen kann, dann kann ich nicht mehr zufrieden sein. Dann ist das logisch und rational und nachvollziehbar und ich habe die höchste Empathie für dich, weil es mir genauso geht. Aber Leute, das ist nicht wahre Glaube. Wahre Glaube ist genügsam, ist zufrieden. Warum? Weil es sich auf Gott fokussiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon mal das gelesen habt, was Paulus schreibt. In 1. Timotheus 6, Vers 6, das ist ganz kurz. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit, aber ist ein großer Gewinn. Und ich habe euch mal das griechische Wort für Genügsamkeit dahinter geschrieben, weil das könnt ihr zumindest, wenn ich es ausspreche, kennt ihr das alle. Das griechische Wort ist autarkeia, autark sein, unabhängig sein. Wenn du in ein Wörterbuch schaust, wie wird autarkeia definiert, dann ist das so definiert, es ist der Zustand, mit seinen eigenen Umständen zufrieden zu sein. Was sagt Paulus? Weißt du, was ein gutes Leben ist? Weißt du, was ein großer Gewinn ist? Gott fürchten. Und Gott fürchten meint nichts anderes, als Gott ins Zentrum stellen, Gott im Fokus haben. Und dann, Stephanus, sei genügsam. Sei mit deinen Umständen zufrieden. Sei autark. unabhängig von dem, was deine letzte Woche ausgemacht hat, wie deine Gesundheit gerade ist, wie deine Ehe gerade ist, wie deine Zukunft aussieht, Stephanus. Ein gutes Leben, Gewinn heißt, Gott im Zentrum und genügsam zu sein. Genügsam zu sein, indem man tatsächlich seinen Fokus auf Gott legt und nicht auf die Dinge. Und wisst ihr, wenn wir durch das Buch Hiob im letzten halben Jahr gegangen sind, dann hatte ich 6 Dinge definiert, die einen wahren Glauben ausmachen. Echtheit. Wahre Glaube zeichnet sich durch seine Echtheit aus. Ein wahrer Gläubiger verehrt Gott um seines Selbst willen, einfach weil Gott Gott ist. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Zweitens, Offenheit. Wahrer Glaube ist so ehrlich und offen wie nur möglich vor Gott und auch vor anderen Menschen. Es ging um Weisheit. Wahrer Glaube sucht primär die Weisheit in Gott, nicht das Wissen über Gott. Durch Gottesfurcht und Gehorsam. Und wahrer Glaube gesteht sich ein, vollkommene Weisheit und Einsicht hat nur Gott selbst, nicht der Mensch. Wahrer Glaube zeichnet sich durch Bescheidenheit aus. Wahrer Glaube ist durch eine gesunde Portion Gottesfurcht und Bescheidenheit geprägt. Gott ist im Himmel, wir aber auf der Erde. Wahrer Glaube, und das ist die Botschaft der Gottesreden, zeichnet sich durch Ergriffenheit aus. Was man von Gott selbst ergriffen und begeistert ist. Und ihr seht, das läuft alles darauf zu, dass wahrer Glaube eben genau das ist. Eine grundsätzliche Genügsamkeit und Zufriedenheit, die nicht in den Lebensumständen, sondern in Gott selbst begründet ist. Wisst ihr, die Botschaft ist so simpel und schwierig zugleich. Zufrieden werden wir wie, wenn unser Fokus wieder neu auf das fokussiert wird, was im Zentrum steht. Und das ist nun mal Gott. Und jetzt versteht mich hier bitte nicht falsch. Das ist keine Vertröstung auf den Himmel. Das ist auch keine, hab dich nicht so, es ist nicht so schlimm. Nein, es ist so schlimm. Aber es ist ein in all diesem Ringen in unserem Leben. Kannst du dennoch zufrieden sein, wie indem Gott im Zentrum steht und im Mittelpunkt ist. Und zwar ganz konkret und praktisch. Stephanus, in deinem Denken. Stephanus, in deinem Reden. Stephanus, in deinen Gefühlen. Stephanus, in deiner Art und Weise, wie du über die nächste Woche denkst oder die letzte Woche reflektierst. Wenn ich euch am Anfang diese Frage gestellt habe, was raubt dir die Zufriedenheit in deinem Leben? Dann kann es sein, dass du deinem Nachbarn gesagt hast, ich bin der zufriedenste Mensch der Welt. Es gibt nichts. Wenn ja, triff mich auf dem Kaffee hinterher. Ich bin gespannt. Das gibt es aber, solche Momente. Dann feiere das und danke Gott dafür. Wenn du aber Dinge für dich benennen konntest, und vielleicht hast du sie nicht deinem Nachbarn erzählt, vielleicht hast du sie deinem Nachbarn erzählt, ihr Lieben, dann lasst uns doch wieder neu lernen, genügsam zu sein in dem, was Gott für uns tatsächlich ist. Und wisst ihr, ich will diese Predigt auch anders beenden. Ich habe sie schon anders begonnen, aber möchte sie auch anders beenden. Wisst ihr, was ich toll fände in der Jesus-Familie? Leute, wir sind eine Jesus-Familie. Wir sind Brüder und Schwestern. Wisst ihr, was ich toll fände? Wende dich doch dem Nachbarn nochmal zu vom Anfang und bete ganz simpel dafür. Herr, schenke meinem Bruder, meiner Schwester Zufriedenheit in dir. Wisst ihr, was in der Jesus-Familie auch toll wäre? Wie wäre es, wenn wir nächste Woche, ich sage nichts nächstes Jahr, nur eine Woche, Leute, 7 Tage, jeden Tag für unsere Nachbarn beten. Und wenn wir nächsten Sonntag zusammenkommen, frag doch mal kurz, hat das Gebet einen Unterschied gemacht? Leute, das fällt. Ich hoffe, ihr spürt ein bisschen mein Ringen ab. Ich will nicht hier vorne 30 Minuten Inhalt vermitteln. Ich will, dass wir gemeinsam mehr als Jesus-Familie leben. Und deswegen höre ich jetzt auf zu reden, sondern mache folgenden Vorschlag. Leute, lasst uns hinstellen, aber nicht ich bete für uns alle, sondern lasst uns hinstellen, stell dich mit deinem Nachbarn zusammen und bete ganz konkret um diese Sache. Vielleicht hast du im Laufe der letzten 30 Minuten mehr Mut bekommen, doch noch was zu sagen. Dann erzähl es deinem Nachbarn. Lasst uns 2 bis 3 Minuten nehmen und dann wird die Band nach vorne kommen und wir werden ein sehr passendes Lied singen, ihr Lieben. nehme ich Flügel der Morgenröte. Ein sehr passendes Lied. Zufriedenheit gibt es in Jesus. Kommt, Leute. Ich lade euch ein, hinzustellen und lasst uns als Jesus-Familie gemeinsam beten.